Ich möchte euch ja von einer Begebenheit erzählen, die circa im 5. Jahrhundert vor Christus stattgefunden hat. Und zwar suchte dort ein Herrscher, der Herrscher eines großen Königreichs, eine neue Frau und ließ dafür viele junge Frauen holen, wie es ja damals nicht ganz unüblich war. Die Wahl fiel dann schlussendlich auf eine Frau mit ausländischer Abstimmung, wovon allerdings niemand wusste, weil sie es keinem gesagt hat. Einige Zeit später wurde dann der König von seinem höchsten Beamten dazu überredet, dieses Volk von diesen Ausländern töten zu lassen. Und ja, nachdem der König das dann beschlossen hatte, offenbarte die Frau das dann dem König und sagte, dass sie selbst zu dieser Gruppe gehört. Daraufhin beschloss dann der König, doch Gnade walten zu lassen und hat den Tötungsbeschluss zurückgezogen. Wer hat erkannt, um wessen Geschichte es geht? Esther, richtig. Es ist die Geschichte von Esther. Der König Ahasveros nimmt sich nach einem umfangreichen Auswahlverfahren Esther zu seiner neuen Königin, nachdem die vorherige Königin in Ungnade gefallen war. In der Zwischenzeit hackte der hohe Beamte Haman den Plan aus, alle Juden töten zu lassen, die in dem Perserreich lebten, weil der einen ziemlichen Hass auf die Juden hatte. Allerdings hat es Esther geschafft, diesen Plan zu durchkreuzen und Haman wird schließlich hingerichtet. Ja, das war nur möglich, weil dieser König Ahasveros mehrfach Gnade hat walten lassen. Damit Esther den Plan verhindern konnte, musste sie ungefragt vor den König treten, was da nach geltendem Recht damals ihren Tod bedeutet hätte, auch obwohl sie die Königin war. Und dann war es Gnade, dass er den Tötungsbefehl überhaupt zurückgezogen hat, mehr oder weniger, was nämlich eigentlich gar nicht ging nach deren Recht, aber der hat dann trotzdem noch einen Schlupfwinkel gefunden, wo das ging. Ja, das war Gnade durch ihn. Aber vielmehr war es nicht nur Gnade von dem König Ahasveros, denn insbesondere war es nämlich auch die Gnade Gottes. Denn wenn Haman die Juden erfolgreich hätte umbringen lassen, wäre hier vermutlich so ziemlich Schluss gewesen und das Buch wäre deutlich dünner gewesen. Ja, Gott hatte aber einen anderen Plan. Gott hatte eine ganz bestimmte Linie der Ereignisse verfolgt, bis hin zu einem ganz bestimmten Ereignis. Ein Ereignis, das wir jedes Jahr groß feiern, das den Lauf der Welt verändert hat. Ja, ich rede natürlich von der Geburt Jesu, dem ja, Sohn Gottes und Gott selbst. Allerdings war die Geschichte von Esther natürlich nicht das einzige Hindernis, in Anführungszeichen, das Gott aus dem Weg geräumt hat. Ein Hindernis, was die Juden im Übrigen ja auch selbst verschuldet haben, dazu komme ich aber später nochmal. Ich möchte mit uns heute ein wenig durch das Alte Testament gehen und zeigen, wo die Menschen unglaublich viel Mist gebaut haben und Gott dann doch unglaublich viel Gnade gezeigt hat. Das erste dieser Ereignisse können wir direkt am Anfang der Bibel nachlesen. Dazu lese ich uns zuerst einmal ein Gebot, welches Gott ausgesprochen hat. Und zwar aus 1. Mose Kapitel 2, die Verse 16 und 17. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn in dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Ein sehr übersichtliches und einfaches Gebot. Du darfst von allem essen, alles was hier ist, nur halt von dem einen speziellen da hinten nicht. Nicht wirklich schwer, oder? Aber ich würde das mit Sicherheit nicht sagen, wenn es nicht zum Problem geworden wäre. Denn irgendwann kam eine Schlange an und hat Eva mehrere Lügen und Halbwahrheiten erzählt. Ja, und das Weitere möchte ich uns dann aus 1. Mose 3 ab Vers 6 lesen. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Ja, da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie fielen tot um. Nein, das steht da nicht. Aber warum nicht? Vorhin haben wir doch gelesen, steht da ja auch noch, dass der Mensch an dem Tag, an dem er von dem Baum isst, sterben wird. Okay, an dem Tag. Vielleicht sind sie ja später tot umgefallen. Aber davon lesen wir auch nichts in der Bibel. Na, wie kann das sein? Hat Gott da vielleicht irgendwas Falsches erzählt? Definitiv nicht. Denn Gottes Aussage hat ein Aber. An dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Aber nicht körperlich, sondern geistlich. Jedoch hat auch dieses Aber wieder ein Aber, denn nicht körperlich, sondern geistlich, aber später wirst du dann trotzdem körperlich sterben. Ja, das war Gottes Strafe dafür, dass Adam und Eva sein einziges Verbot gebrochen hatten. Der geistliche Tod, die Trennung von Gottes Herrlichkeit und schließlich dann auch der körperliche Tod, das Ende des Lebens. Und diese Strafe musste seitdem jeder Mensch dieser Erde erleiden. Der geistliche Tod von Geburt an und dann schließlich der körperliche Tod am Ende. Aber das waren auch nicht die einzigen Konsequenzen, die dadurch entstanden sind. Sämtliche Probleme, die die Menschen seitdem hatten, beziehungsweise die Menschen überhaupt hatten, wurden dadurch ausgelöst. Selbst dass ich eine Brille tragen muss, weil meine Augen fehlerhaft sind, ist eine Folge von dem. Oder auch sämtliche Krankheiten, Probleme und so weiter. Aber damit war es nicht aus. Damit hat Gott die Menschen nicht ihrem Schicksal überlassen, sondern er hatte einen Plan, um die Menschen aus ihrer selbstgemachten Misere doch noch zu befreien. Dazu sage ich aber später noch mehr. Denn erstmal lief die Geschichte der Menschen so weiter. Die Menschen lebten vor sich hin. Einige führten ein sehr böses Leben, eine ein nicht ganz so böses Leben. Durch den Einfluss der Sünde war die Welt verdorben. Und im Allgemeinen wurde es immer und immer schlimmer. Die Menschen ignorierten Gott, sie lebten für sich selbst. Für ihr eigenes Wohl. Ungefähr 1500 Jahre ging das so weiter. Es erinnert mich ein wenig an unsere heutige Zeit, nochmal 4500 Jahre später. Aber damals war es nochmal deutlich schlimmer, als es heute ist. Wir können das in 1. Mose 6 nachlesen. Ich lese uns einmal die Verse 5 und 6. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf die Erde gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Die Situation damals war nicht gut. Es war so schlimm, dass Gott zutiefst traurig war und ja, dass er den Menschen überhaupt erschaffen hat. Das muss man sich mal vorstellen. Gott ist schließlich die Gnade und Liebe in Person, aber selbst das haben die Menschen damals ausgereizt. Und die Konsequenzen lesen wir im nächsten Vers. Und der Herr sprach: Ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen. Vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels. Denn ich habe bereut, dass ich sie gemacht habe. Und der Herr sandte eine große Katastrophe, die alle Menschen, alles Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und alle Vögel des Himmels vernichtete. Nein. Das steht da auch diesmal nicht. So ist das nicht gelaufen. Ja, Gott hatte vor, die Menschen auszulöschen. Jedoch gibt es auch hier wieder ein Aber im Vers 8. Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Auch hier zeigt Gott wieder enorme Gnade. Obwohl Gott von Trauer, Reue und Zorn erfüllt war, dass er die Menschen vermutlich am liebsten auf der Stelle wie Dreck von der Erde gewischt hätte, war er nicht blind vor Wut. Das ist ein großer Unterschied. Er war immer noch besonnen, immer noch gnädig und voller Liebe. Gott hat trotz der Bosheit des Menschen mit Noah nochmal von vorne angefangen. Und am Ende hat Gott noch einen draufgesetzt und einen Bund mit Noah und der gesamten Menschheit geschlossen, dass er den Menschen nie wieder durch eine solche Flut auslöschen will. Das als Zeichen dafür hat er den Regenbogen sozusagen erfunden. Das ist mal Gnade. Und Gott wusste damals auch schon ganz genau, wie schlimm es heute um die Menschheit stehen wird. Ja, und da Gott heute genau derselbe ist wie damals, ist er heute natürlich immer noch genauso enttäuscht über die Menschen, wie er es damals war. Und dass Gott damals den Bund gemacht hat, dass er die Menschen definitiv nie wieder so auslöschen wird, ja, das ist pure Gnade. Verdient haben wir das mit Sicherheit nicht. Das ist reine Gnade. Ja, aber natürlich ist auch das nicht aller Gnade Ende. Leider nicht. Leider deshalb, weil große Gnade ja natürlich erfordert, dass irgendwas mächtig schiefgegangen ist. Je besser es läuft, desto weniger Gnade ist nötig. Und andersherum, je mehr Gnade Gott zeigt, desto mehr Mist haben die Menschen gebaut. Ja, in der weiteren Geschichte des Alten Testaments entsteht als nächstes großes Ereignis das Volk Israel. Und der Mensch wäre nicht Mensch, wenn bei dem Volk nicht auch ja einiges schiefgelaufen wäre. Ein deutliches Beispiel sehen wir zum Beispiel beim Auszug aus Ägypten, als das Volk am Berg Sinai Halt macht. Weiß jemand, was das Volk da angestellt hat, das ihnen fast das Leben gekostet hätte? Am Berg Sinai? Genau, das goldene Kalb höre ich hier vorne, richtig. Was war da also passiert? Das Volk Israel war während der Wüstenwanderung von Ägypten zum gelobten Land am Berg Sinai angekommen und hat ihr Lager da aufgeschlagen. Jetzt war es so, dass Mose mehrfach auf den Berg draufgegangen ist, um da von Angesicht zu Angesicht mit Gott zu reden. Bei einem Mal war Mose ganze 40 Tage lang auf dem Berg. In dieser Zeit hat Gott Mose zum Beispiel ganz genau erklärt, wie die Stiftshütte, also das Heiligtum, auszusehen hatte. Und diese Zeit war so lang, dass das Volk dachte, Mose wäre umgekommen, er würde nicht mehr wiederkommen. Ich meine, er war 40 Tage einfach weg. Und da vergaßen sie alles, was Gott ihnen bisher durch Mose gelehrt hatte. Und zwangen Aaron dazu, ihnen einen Gott zu machen. Worauf Aaron das goldene Kalb erschuf. Ja, und das Volk, das verehrte jetzt dieses Kalb als ihren Gott und betete es an und opferte ihm. Jetzt kann sich vermutlich jeder vorstellen, dass Gott das nicht so toll fand. Genau zu sein, ist Gott fast schon ausgetickt, als das Volk das gemacht hat. Wir können seine Reaktion in 2. Mose 32 ab Vers 9 lesen. Weiter sagte der Herr zu Mose, ich habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie vernichte. Und der Herr ließ Feuer vom Himmel her auf das Lager des Volkes fallen, sodass jeder Mann und jede Frau und jedes Kind bis auf den letzten vernichtet wurde. Steht auch diesmal nicht da. In den nächsten Versen lesen wir nämlich, wie Mose den Herrn anfleht, das Volk nicht zu vernichten. Ja, Mose hat Gott sogar angeboten, dass er doch ihn anstelle des Volkes bestrafen solle. Und tatsächlich zieht Gott davon ab, das Volk zu bestrafen. Und ja, er zeigte Gnade und bestrafte weder das Volk noch Mose. Allerdings war auch dieses Ereignis nicht ganz ohne Folgen für Israel. Und insbesondere dieses Ereignis hatte eine bittere Folge für das Volk. Ich möchte dazu einmal die entsprechende Stelle lesen, 2. Mose 32, ab Vers 33. Der Herr aber sprach zu Mose, wer gegen mich gesündigt hat, den lösche ich aus meinem Buch aus. Und nun gehe hin, führe das Volk an den Ort, den ich dir genannt habe. Siehe, mein Engel wird vor dir hergehen. Am Tag meiner Heimsuchung, da werde ich ihre Sünde an ihnen heimsuchen. Und der Herr schlug das Volk mit Unheil dafür, dass sie das Kalb gemacht hatten, das Aaron gemacht hatte. Gott war zwar gnädig und hat das Volk nicht vernichtet, aber eine Strafe blieb trotzdem nicht aus. Und wie sauer Gott war, sehen wir an den nächsten Versen, wo er sagt, dass er es nicht mehr beim Volk aushält und erstmal einen Engel hinschicken will, damit er das Volk nicht doch noch vernichtet. Klar, Gott wusste von Anfang an, dass das Volk so einen Mist bauen wird. Aber da Gott trotzdem so eine krasse Reaktion gezeigt hat, sehen wir einfach, wie extrem es Gott stört, wenn wir ihn gegen irgendwelche Götzen austauschen. Besonders bei uns heute kann das so leicht passieren, dass selbst wir Christen Gott hinten anstellen. und erstmal diese Welt bevorzugen. Ja, überlegt euch mal, wie enttäuscht Gott von uns dann sein muss. Und dass er uns nicht auch vernichtet, ist die reine Gnade Jesu, der sich für uns einsetzt, wie damals Mose für das Volk Israel. Aber dass Gott ja sich damals nicht einfach von Mose hat überreden lassen, gnädig zu sein, können wir auch gut sehen. Denn Gott war zwar gnädig, aber bestraft hat er das Volk trotzdem. Gott selbst fasst das gut zusammen in 2. Mose 34, Vers 5. Oder ab Vers 5. Da stieg der Herr in der Wolke herab und er trat dort neben Mose und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, an der dritten und vierten Generation. Ja, besser könnte man es nicht zusammenfassen. Gott vergibt, aber gleichzeitig straft er auch. Und warum? Ja, wer nicht gezüchtigt wird, lernt nichts. Er lernt nicht aus seinen Fehlern. Ganz einfach. Und Strafe ist nun mal eine Form der Züchtigung. Allerdings hat Gott auch für ja diese Strafe eine Lösung in Anführungszeichen gefunden. Und zwar hat er ja später das Opfersystem bei dem Volk eingeführt. Für die Sünden, die begangen wurden, mussten ganz bestimmte Tiere auf ganz bestimmte Art und Weise geopfert werden. Ja, und da Gott heute immer noch derselbe ist wie damals, bleibt die Strafe natürlich auch für uns nicht aus. Aber wir müssen die Strafe, dem Herrn sei Dank, nicht selbst erdulden. Denn Jesus hat sie ja schon als das ultimative Opfer bestrafen lassen, damit wir straffrei sein können. Ich hoffe, euch wird deutlich, was dahinter steckt, da wir heute nicht besser sind als dem Israeliten damals, weil auch wir heute ständig Gott hinten anstellen, ist Gott so tief traurig, dass er uns am liebsten einfach vernichten würde, weil es vermutlich erträglicher für ihn wäre. Und nur wegen der Liebe und Gnade unseres Herrn Jesus, der für uns eintritt und die Strafe des Todes der Vernichtung selbst getragen hat, dürfen wir weiterleben. Ja, das ist reine Gnade. Aber bis es dann soweit kam, dass Jesus alles veränderte, sollten noch etwas über 1000 Jahre vergehen. Und in der Zeit ist, wie man sich denken kann, ja auch wieder einiges schiefgelaufen. Nachdem das Volk nach der Wüstenwanderung dann letztendlich das Land Kanaan, das gelobte Land, eingenommen hatte, ließen sie sich dort nieder. Gott hatte Mose vorher in 2. Mose noch sogar eine Warnung ausgesprochen, dass sich das Volk auf keinen Fall mit den ursprünglichen Bewohnern des Landes und den Nationen drumherum zusammentun soll. Und ja, um nicht in Gefahr zu kommen, deren schlechte Sitten und Gebräuche zu übernehmen. Ihr könnt das, wenn ihr wollt, in 2. Mose 34 nachlesen. Aber, wie ihr euch vermutlich schon denken könnt, hat sich das Volk nicht dran gehalten. Das Volk Israel hat sich mit den ursprünglichen Bewohnern und den Nationen drumherum doch zusammengetan. Sie haben mit der Zeit ihre Bräuche übernommen und dann sogar ihre Götter. Die Israeliten haben mit der Zeit den einzig wahren Gott, Jahwe, gegen billige Götzen getauscht. Und nachdem ich euch schon von Gottes Reaktion beim goldenen Kalb erzählt habe, könnt ihr euch sicherlich denken, dass Gott darüber auch nicht gerade sehr glücklich war. Diesmal hatte Gott das Volk sogar direkt vorgewarnt, mehrfach. Das können wir in Jeremia 25 nachlesen, wo auch nochmal beschrieben wird, genau was das Volk angestellt hat. Und der Herr hat all seine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt, früh sich aufmachend und sendend. Aber ihr habt nicht gehört und habt eure Ohren nicht geneigt, um zu hören. Wenn er sprach: Kehrt doch um, jeder von seinem bösen Weg und von der Bosheit eurer Taten, dann sollt ihr in dem Land, das der Herr euch und euren Vätern gegeben hat, wohnen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und lauft nicht anderen Göttern nach, um ihnen zu dienen und euch vor ihnen niederzuwerfen und reizt mich nicht durch das Tun eurer Hände, dass ich euch nichts Böses antue. Gott hat das dem Volk mehrfach durch Propheten versucht klarzumachen. Aber im Endeffekt hat sich das Volk nicht wirklich belehren lassen. Sie haben weitergemacht mit ihrer gottlosen Götzendienerei. An dieser Stelle wiederholt Jeremia, was dem Volk schon mehrfach gesagt wurde. Und damit leitet er die nächsten Verse ein, in denen er Gottes Gericht über das Volk verkündet. Aber ihr habt nicht auf mich gehört, spricht der Herr, um mich durch das Tun eurer Hände zu reizen, euch zum Unheil. Darum, so spricht der Herr der Herrscharen, weil ihr auf meine Worte nicht gehört habt, siehe, so sende ich hin und hole alle Geschlechter des Nordens, spricht der Herr, zu meinem Knecht Nebukadnezar, dem König von Babel, lasse ich sie über dieses Land kommen und über seine Bewohner und über alle diese Nationen ringsum. Und ich vollstrecke an ihnen den Bann und mache sie zum Entsetzen, zum Gezicht und zu ewigen Trümmerstätten. Die Beschreibung geht noch ein paar Verse weiter. Aber man kann hier schon gut erkennen, wie sauer Gott auf das Volk war. Er schickt jetzt sogar ein feindliches Reich, um das Land der Israeliten einzunehmen. Und Gott sagt auch noch, dass die Israeliten dem König von Babel sogar dienen werden. Aber Gott macht im Vers 11 eine Einschränkung. Und zwar schränkt er diese Zeit auf 70 Jahre ein. Nur 70 Jahre soll das Volk den Babyloniern dienen. Und ja, das war auch wieder Gnade. Denn auch hier war es wieder derselbe Gott wie beim goldenen Kalb damals. Derselbe Gott, der das Volk damals für ihren Götzendienst fast vernichtet hätte. Hier aber versucht er nicht erst das Volk zu vernichten, zumindest nicht, dass ich wüsste. Die Juden hatten zwar das Opfersystem, nur hat das denen in dieser Zeit nicht wirklich was gebracht, weil sie da ja alles Mögliche angebetet haben, nur nicht den einen wahren Gott. Und deswegen ja, können wir es als enorme Gnade sehen, dass das Volk nur überrannt und verschleppt wird. Dabei sind sicherlich auch viele umgekommen, aber die meisten werden dann doch überlebt haben. Und das hätte natürlich auch ganz anders laufen können. Gott hätte hier viel härter zuschlagen können. Aber er zeigte Gnade. Und eben dadurch hat das Volk auch Gelegenheit, aus ihren Fehlern zu lernen. Und dazu kommt noch, dass Gott sich speziell in dieser Zeit der Gefangenschaft ja oft gezeigt und mehrfach verherrlicht hat. Ich habe am Anfang ja schon von Esther erzählt. Und diese Begebenheit zum Beispiel fand während der Zeit dieser Gefangenschaft statt. Dann später während der persischen Gefangenschaft, nachdem die Perser die Babylonier dann eingenommen hatten. Ja, da hat Gott durch eine einzige Frau, Esther, ein ganzes Volk gerettet und vor dem Tode bewahrt. Oder auch die Geschichten von Daniel, wie er in die Löwengrube geworfen wurde oder mit seinen Freunden in den Feuerofen geworfen wurde. Das fand auch alles in der Zeit statt. Ja, das sind Begebenheiten, in denen sich Gott einfach extrem verherrlicht hat. Und obwohl Gott große Teile des Volkes zur Bestrafung hat deportieren lassen, war er doch bei ihnen und ja, hat trotz der Bestrafung über sie gewacht und war ihnen so gnädig, wie wir es uns nur schwer vorstellen können. Und schließlich hat Gott dann ja auch noch dafür gesorgt, dass ja das Volk wieder in ihr Heimatland zurückkehren konnte. Ja, das nächste Ereignis, von dem ich euch erzählen möchte, ist eigentlich gar kein einzelstehendes Ereignis, sondern die Fortsetzung eines anderen, von dem ich schon erzählt habe. Aber dafür ist es eines der gnädigsten Dinge überhaupt, die Gott je getan hat für uns. Es ist so unglaublich, dass ich nicht weiß, wie ich es passend beschreiben könnte. So unglaublich gnädig ist das. Es ist die Fortsetzung von dem allerersten Mal, als die Menschen gesündigt haben. Ich meine den Sündenfall, von dem ich ja vorhin schon erzählt habe. Und vorhin habe ich ja schon angekündigt, dass Gott einen Plan hatte, um die Menschen aus ihrer selbstgemachten Misere zu befreien. Und jetzt ist es soweit. Und zwar geht es um eine Person. Eine Person, die vermutlich jeder hier kennt, hoffe ich. Jemand, dessen Geburtstag wir jedes Jahr als größtes Fest feiern. Also, wen meine ich? Jesus, richtig. Jesus Christus. Jesus Christus ist die größte Gnade, die uns Gott geschenkt hat. Durch die erste Sünde, die Adam und Eva getan hatten, ist der Mensch geistlich gestorben. Und nichts vom Menschen gemachtes, kein menschliches Werk kann das ändern, jemals. Selbst die Tieropfer der Juden konnten daran nichts ändern. Denn zum einen sind die Tiere ja auch Teil dieser Welt gewesen und dann wurden die Opfer von Menschen durchgeführt. Und diese unvollkommenen Tieropfer konnten die Trennung der Menschen vor Gott noch nicht mal ansatzweise wieder herstellen. Sie haben gerade mal dafür gereicht, dass Gott die Menschen nicht doch noch vernichtet hat. Ja, ich meine, Gott war ja nicht nur einmal kurz davor, wie wir eben schon gehört haben. Ja, und es wäre ja sogar auch vollkommen legitim von Gott gewesen. Denn wir können zum Beispiel in Römer 6, Vers 23 lesen, dass der Lohn der Sünde eindeutig der Tod ist. Gemeint ist hier zwar der geistliche Tod, aber wenn der Mensch geistlich tot ist und nach dem körperlichen Tod dann sowieso in die ewige Verdammnis kommt, wozu sollte sich Gott dann noch lange über die Bosheit der Menschen ärgern? Da wäre es erträglicher, die Erde direkt einfach leer zu fegen. Ein Unterschied wird das nicht mehr machen, aus meiner Sicht. Aber, und diesmal ist das ein sehr großes Aber Gott hatte ja einen Plan. Gott wollte den Menschen nicht vernichten. Es hätte ihm vermutlich das Herz gebrochen, wenn er das getan hätte. Wir sehen das zum Beispiel in 2. Mose 32, wo Mose Gott ja anfleht, das Volk zu verschonen. Und in Vers 14 lesen wir, da gereute den Herrn das Urteil, von dem er gesagt hatte, er werde es seinem Volk antun. Obwohl das Volk damals so schlimm war, dass Gott es nicht mehr in ihrer Mitte ausgehalten hatte, was wir dann im Kapitel weiterlesen, hätte es ihm trotzdem das Herz gebrochen, wenn er Menschen hätte vernichten müssen. Aber warum? Das macht ja nicht irgendwann eigentlich keinen Sinn, oder? Ist Gott hier inkonsequent? Nicht wirklich. Und eigentlich ist das ein Prinzip, das vermutlich jeder kennt. Wer hat sich nicht schon mal über jemanden aufgeregt und später tat es ihm dann trotzdem leid? Ich kenne das nur zu gut. Mir passiert das ständig. Okay, mit dem Unterschied, dass Gott in seinem Zorn natürlich niemals sündigt, im Gegensatz zu uns Menschen. Und weil Gott uns Menschen so liebt und schon von Anfang an geliebt hat, hat er sich einen Plan ausgedacht, wie er uns Menschen doch noch retten könnte. Aber der Plan, der würde kompliziert werden. Ich lese uns dazu nochmal aus 2. Mose 34, die Verse 6 und 7, die ich ja vorhin auch schon mal gelesen habe. Und der Herr ging vor Moses Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern an der dritten und vierten Generation. Das war die Basis für den Plan. Gott wollte Gnade zeigen und uns Menschen unsere Schuld vergeben. Und das ist nötig, damit ja, wir vom geistlichen Tod in das ewige Leben übergehen können. Die Kehrseite dessen ist dann auch, dass unsere Sünden trotzdem bestraft werden müssen. Grundsätzlich hatte Gott deswegen ja das Opfersystem bei den Juden eingeführt, welches ja allerdings unvollkommen war, wie ich eben schon beschrieben habe. Ja, der erste Teil des Plans, also die Vergebung, ist nicht das Schwierige. Das ja, kann Gott relativ einfach machen. Aber der zweite Teil, es musste eine Strafe ausgesprochen werden. Und diese Strafe konnte nur der Tod sein, wie ich ja eben schon deutlich gemacht habe, weil bei dem, was die Menschen alles angestellt haben, gibt es nichts Milderes, was ja Gott urteilen könnte. Aber ein Opfer von dieser Welt reichte nicht, weil es unvollkommen wäre. Aber es müsste trotzdem von der Welt sein, eine Zwickmühle. Und hier kommt jetzt Jesus ins Spiel. Da Jesus der Sohn Gottes und Gott selbst ist, war er vollkommen, vollkommen. Vollkommener geht's gar nicht. Und so wäre er geeignet, dieses Opfer zu sein. Ja, Problem 1 gelöst. Jetzt musste er nur noch irgendwie Teil dieser Welt werden. und einfach so auf die Erde kommen, wie es Gott ja vor dem Sündenfall häufiger getan hat, oder auch bei Mose auf dem Berg Sinai, würde hier nicht reichen. Denn damit wäre immer noch kein wirklicher Teil dieser Welt, dieser Schöpfung. Die einzige Möglichkeit, das zu lösen, war, dass er von einer Frau wie ein normales Kind geboren werden musste. Und damit wäre er ein echter Teil dieser Welt gewesen. Aber aufgrund seines göttlichen Ursprungs trotzdem sündlos und vollkommen. Und dadurch konnte er das vollgültige Opfer werden, was die Strafe, die eigentlich die Menschen ereilt hätte, ersatzweise erleiden konnte. Aber natürlich macht das Jesus nicht ohne eine Bedingung. Die Bedingung ist allerdings sehr übersichtlich. Und ja, Paulus fasst das gut zusammen in Apostelgeschichte 16, Vers 31. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Das ist wirklich übersichtlich. Und auch nicht wirklich schwer umzusetzen. Ja, es gibt eine Bedingung für die Errettung, aber die ist so einfach. Und das ist auch wieder Gnade, dass wir nichts weiter tun müssen, als an ihn zu glauben und unser Leben ihm hinzugeben. Ja, ich hoffe, ich konnte euch deutlich machen heute, warum wir jedes Jahr auch Jesu Geburt feiern. Ich hoffe, ich konnte deutlich machen, welch unglaubliche Gnade Gottes dahinter steckt, dass wir Menschen überhaupt die Möglichkeit haben, den geistlichen Tod gegen das ewige Leben wieder zurückzutauschen. Eigentlich hätte es die Menschheit verdient, wegen ihrer Bosheit vernichtet zu werden. Aber Jesus hat sich für uns eingesetzt, wie Moses sich damals für das Volk eingesetzt hat. So wie Mose damals hat sich auch Jesus als Opfer angeboten. Bei Mose gab es noch ein Zurück, aber Jesus ist für uns bis ans Kreuz gegangen und hat sich als Strafe für unsere Sünden kreuzigen lassen. Es ist pure Gnade und Liebe Gottes. Ja, ich schließe mit Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.